Wir haben heute ein so ausgeprägtes Wissen über gesunde und ausgewogene Ernährung wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Durch dieses Wissen sind uns viele der Zusammensetzungen und chemischen Bestandteile der einzelnen Nahrungsmittel wie deren Wirkungen auf den menschlichen Organismus bekannt, auch wenn die Grenzen menschlichen Wissens immer noch deutlich sichtbar sind. Die Natur ist viel erhabener und hat uns noch lange nicht all ihre Geheimnisse verraten. Wir kennen heute die ausgeklügelsten Techniken der Konservierung, der industriellen Verarbeitung, der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln. In unseren Supermärkten wie in den Lebensmittelgeschäften stehen wir vor einer Auswahl hochwertiger Nahrungsmittel, wie es sie zu keiner anderen Zeit gab. Auch leben sehr wenige von uns so sehr am Rande des Existenzminimums, dass sie sich gesunde Lebensmittel nicht leisten könnten. Dennoch machen sich die wenigsten Menschen Gedanken darüber, was sie essen und trinken sollten. Stattdessen essen die meisten von uns mit Vorliebe das, worauf sie gerade Appetit haben oder wonach ihnen zumute ist. Viele von uns greifen auch gerne nach dem, was ihnen durch die Werbung schmackhaft gemacht worden ist oder aus Gewohnheit vertraut ist. Es gibt sogar Menschen, die achten mehr auf eine gesunde Ernährung für ihren Hund oder ihre Katze als auf ihre eigene oder die ihrer Kinder. Da kann es schon vorkommen, dass solch ein Mensch peinlich genau darauf achtet, dass sein Hund kein Schweinefleisch zu fressen bekommt, weil sein Herrchen irgendwo gelesen hat, dass Schweinefleisch ungesund für den Hund sei. Er selbst hingegen isst täglich Schweinefleisch und Wurst, obwohl Schweinefleisch für den menschlichen Organismus erwiesenermaßen ungesund ist, während das auf den Hund oder die Katze nicht unbedingt zutrifft. Wir essen, was uns schmeckt, oder warum auf die Gesundheit achten, solange es uns gut geht, so lautet das Motto vieler Menschen. Dabei vergessen sie, dass ihr Körper währenddessen ständig bemüht ist, all das wieder gut zu machen, was sie durch falsche Ernährung an Schäden verursachen. Aber das hat seine Grenzen. Wir können Gott dafür dankbar sein, dass er es gut mit uns meint und uns in seiner unendlichen Schöpferweisheit einen so genial konzipierten Körper mit hochleistungsfähigen Organen wie Leber oder Niere geschaffen hat. Im Zusammenspiel mit den anderen Organen des Körpers sind diese Organe stets bemüht, unser falsches Essverhalten so auszugleichen, dass wir nicht gleich nach jedem Fehler die Folgen tragen müssen. Gleichzeitig liegt hierin aber auch die Gefahr, dass wir in Bezug auf unser Essverhalten leichtsinnig werden. Denn die Folgen einer ungesunden Ernährung bemerken wir in der Regel erst viele Jahre später. Je nach genetischer Veranlagung mag alles viele Jahre gut gehen, so dass wir uns trotz eines unnatürlichen Lebensstils oft erstaunlich lange gesund und fit fühlen. Aber der Tag kommt, früher oder später, an dem unser Körper wegen der andauernden Überforderung an seine Leistungsgrenzen stößt und schließlich mit Krankheit und Verschleiß reagiert, was Schmerzen oder dauernden Verlust der Gesundheit bedeuten kann. In der Regel ist das vor allem dann der Fall, wenn die eigenen Abwehrkräfte im Organismus versagen oder der dauernden Belastung nicht mehr gewachsen sind. Die Folgen einer falschen Ernährung müssen nun schmerzhaft ertragen werden und verursachen nicht selten gravierende Einschränkungen im Lebensalltag. Meist sind es chronische Leiden, die als Folge einer falschen Ernährungsweise das Leben beeinträchtigen. so bringen die durch Fehlernährung entstandenen körperlichen Schäden letztlich nicht nur Schmerzen und Leid in unser Leben, sondern mindern auch ganz entscheidend unseren Lebensmut und unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Viele der betroffenen Menschen fangen nun an zu klagen und zweifeln an Gottes Liebe, weil er ihnen eine schwere Last auferlegt hat, wie sie meinen. Tatsächlich aber waren sie es selbst, die sich diese Last auferlegt haben, indem sie sich selbst, vielleicht sogar trotz besseren Wissens, über Jahre hinweg falsch ernährten, Gottes gut gemeinten Ratschläge missachteten und nach ihren Gelüsten lebten. Gewiss, es gibt auch Beispiele, in denen Gott uns eine Last auferlegt oder Krankheiten in unserem Leben zulässt, die nichts mit unserer Ernährung zu tun haben. Das Leben des leidgeprüften Hiob aus dem gleichnamigen Buch im Alten Testament ist eines dieser Beispiele. Daran können wir erkennen, wie Gottes gute Absichten auch in leidvollen Erfahrungen erkennbar werden, wenn wir zu einem Lob Gottes hindurchdringen und Gott damit im Leiden verherrlichen. In unserer Zeit aber trifft viel öfters das Gegenteil zu. Wir verherrlichen nicht Gott, sondern sehr oft uns selbst. Wenn wir uns zum Beispiel immer das gönnen, worauf wir gerade Appetit haben, ohne zu prüfen, ob es gut für uns ist oder nicht, kann dieses Verlangen sehr schnell zu einer Art von Götzen werden, der unser Leben bestimmt. Das ist insbesondere in unserer Wohlstandsgesellschaft sehr leicht möglich. Versuchungen dieser Art bieten sich täglich und sind vor allem für unsere Kinder eine große Gefahr. Im Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 19, schreibt Paulus von Menschen, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist. Wer also Gottes Hinweise missachtet, kann schnell zum Diener seiner eigenen Begierde werden. Im Buch des Predigers, Kapitel 6, Vers 7, heißt es dazu: Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Auch der Apostel Petrus warnt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, ab Vers 14, davor, wenn er sagt: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Wer diese Aussagen der Bibel ernst nehmen will, für den ist Essen und Trinken immer auch eine Frage des Gehorsams Gott gegenüber und somit eine Frage der persönlichen Heiligung. Grundsätzlich hat vernünftiges Essen und Trinken auch immer mit unserem Verstand zu tun, der unseren Willen steuert. Wenn ich meinem Körper Gutes zukommen lassen will, muss ich das zuerst verstandesmäßig erfasst haben, um es anschließend mit meinem Willen in die Tat umzusetzen. Das heißt nicht, dass ich Essen und Trinken nicht genießen darf. Ganz im Gegenteil, Essen und Trinken sollte immer ein richtiger Genuss sein. Wir sollen und dürfen uns an unserem Appetit wie auch am Essen selber freuen. Je mehr wir uns daran freuen, desto besser wird uns das Essen bekommen. Wie der Apostel Paulus den Korinthern in seinem ersten Brief, Kapitel 10, Vers 31 schreibt, dürfen wir es sogar zur Ehre Gottes tun. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dabei spielen die Äußerlichkeiten oft eine große Rolle. Nicht von ungefähr sagen wir, dass das Auge mit ist, wenn wir essen. Sowohl unser Geruchssinn als auch unsere Augen können den Genuss des Essens ganz erheblich steigern. Auch ist es so, dass alles, was wir ohne richtigen Appetit essen oder nur weil es gesund ist, wenig hilfreich für unsere Gesundheit ist. Gesund essen bedeutet immer, dass wir das Essen mit Freude und Appetit genießen. So sollte das Essen in jeder Familie zu einem wohltuenden Erlebnis werden. Selbstverständlich bedarf es dazu auch einer gewissen Zeit für die jeweiligen Mahlzeiten. Das ist schon deshalb notwendig, weil gründliches Kauen eine gute Vorbereitung für eine bekömmliche Verdauung ist. Ebenso kann das Gespräch am Tisch nur gepflegt werden, wenn eine Tischgemeinschaft die nötige Ruhe und Zeit dafür findet. Wer heute von Ernährung spricht, ist zuallererst mit dem von den Medien verbreiteten Bild von Ernährungsproblemen konfrontiert. Dieses wiederum ist geprägt von Skandalen rund um die Nahrungsproduktion. Kaum ein Jahr, in dem nicht ein neuer Skandal aufgedeckt wird. Von Kälbermast- und Schweinemastskandalen bis hin zu BSE oder Nitrofen. Doch abgesehen von solchen Skandalen ist unser heutiges Nahrungsangebot im Allgemeinen von guter Qualität, die zudem durch regelmäßige Kontrollen staatlicher Behörden überwacht wird. Dank Kühltechnik und Konservierung erhalten wir unsere Lebensmittel das ganze Jahr über in abwechslungsreicher Vielfalt und zu günstigen Preisen. Selbst der konventionelle Landbau bringt eine Fülle von Lebensmitteln von recht guter Qualität hervor, mit denen wir uns gesund und ausgewogen ernähren können. Nüchtern betrachtet müssen wir sagen, dass es schon längst nicht mehr nur die Rückstände in unseren Lebensmitteln sind, die uns krank machen. Es gibt eine ganze Reihe anderer Gefahren für unsere Gesundheit, die leider vielfach noch nicht so bekannt sind. Nicht nur durch Rauchen, leichtsinnige oder übertriebene Einnahme von Medikamenten, sondern auch durch einen übermäßigen Gebrauch von Kosmetika, Körper- und Haarpflegemitteln nehmen viele Menschen weit mehr Schadstoffe zu sich als über die Nahrung selbst. Nicht von ungefähr sind die Abteilungen für kosmetische Produkte in den Supermärkten inzwischen fast so groß wie die für Lebensmittel. Kosmetika sowie Körper- und Haarpflegemittel werden heute genauso selbstverständlich gekauft wie das tägliche Brot. Wer aber sagt, dass wir das alles brauchen? Wer denkt zum Beispiel daran, dass wir mit Haarfärbemitteln oft mehr Schadstoffe über die empfindliche Kopfhaut in unserem Körper aufnehmen als über die Nahrung? Ich denke, wir müssen wachsam bleiben, wenn wir nicht möchten, dass uns die Gefahren von gestern heute in neuer Verkleidung das Leben wieder schwer machen. Denn Gefahren sind immer dann am gefährlichsten, solange sie nicht erkannt sind. So rasant aber wie manche Entwicklungen in unserer Gesellschaft voranschreiten, so rasch entwickeln sich daraus auch neue Gefahren. Was gestern noch kein Thema war, kann bereits heute zur realen Gefahr geworden sein. Darauf müssen wir achten, wenn uns unsere Gesundheit wichtig ist. Wie bereits eingangs erwähnt, erfordert eine gesunde Ernährung ein solides Wissen über die Zusammenhänge der Ernährung, ihre Wirkung auf den Organismus, ihre Zusammensetzung und ihre Qualität. Solange wir aber aus dem reichen Angebot der Supermärkte ausgerechnet die Produkte auswählen, die nicht gut für uns sind, ist das auf unsere Unkenntnis, mangelnde Konsequenz oder eine bewusste Fehlentscheidung zurückzuführen, nicht aber auf die Qualität des Angebotes. Tatsächlich gibt es Menschen, deren falsche Essgewohnheiten sich so sehr in ihr Leben eingeprägt haben, dass sie so gut wie nie nach den natürlichen und gesunden Nahrungsmitteln in den Regalen der Supermärkte greifen. In diesem Fall ist falsche Ernährung eine Frage der falschen Lebenseinstellung, die leider weiter verbreitet ist, als wir es wahrhaben möchten. Das Angebot in den Supermärkten ist heute so vielfältig, dass praktisch jeder die Nahrungsmittel bekommen kann, die er zur Erhaltung seiner Gesundheit braucht. Wenn wir uns aber von unseren Gewohnheiten leiten lassen und uns die falschen Nahrungsmittel aus dem reichhaltigen Angebot holen, ist das nicht die Schuld des Supermarkts. Gewiss haben Supermärkte in ihren Regalen auch viele Dinge, die nicht gut für unsere Gesundheit sind. Diese Dinge werden sie im Angebot führen, solange die Mehrheit der Menschen sie kauft. Aber Supermärkte bieten das ganze Jahr über auch schmackhafte Vollkornprodukte, frisches Obst und Gemüse an. Wer also immer nur nach dem greift, was seiner Gesundheit schadet, ohne sich darüber zu informieren, was sein Körper braucht und seine Gesundheit fördert, verspielt die Chance, die ihm das reichhaltige Angebot heute bietet. Es kommt also darauf an, wie wir uns darüber informieren und welche Nahrungsmittel wir einkaufen. Wer verantwortungsvoll leben will, muss mit seiner Gesundheit verantwortungsvoll umgehen. Wer aber mit seiner Gesundheit verantwortungsvoll umgehen will, der wiederum muss mehr über die Zusammenhänge von Ernährung und deren Wirkung auf den Organismus des Menschen wissen. Die Buchreihe »Gesund und fit durch natürliche Ernährung« kann dafür eine Orientierungshilfe sein. Sie vermittelt einfache Regeln zu einer gesunden und natürlichen Ernährung. Wer sich an diese Regeln hält und sie befolgt, befindet sich auf einem guten, natürlichen und an der Bibel ausgerichteten Weg und wird damit Erfolg haben. Es wird von niemandem verlangt, dass er erst zu einem Ernährungsexperten werden muss, um zu wissen, wie man sich richtig ernähren sollte. Denn eine gesunde, natürliche Ernährung ist letztlich sehr einfach zu verstehen und in unserer Gesellschaft auch relativ leicht zu praktizieren. So einfach, wie sie in der Buchreihe »Gesund und fit« beschrieben wird, kann sie auch in die Tat umgesetzt werden. Wer sich zum Beispiel an die Ernährungspyramide im ersten Band der Reihe »Gesund und fit« hält, wird erstaunt sein, wie rasch sich das richtige Gefühl und die nötige Erfahrung in Sachen Ernährung einstellt. Nun gibt es eine Reihe von Menschen, die meinen, gesunde Ernährung sei teuer. Dieses Argument stimmt nicht. Wer sich die Preise ansieht, wird merken, dass veredelte tierische Produkte etwa 7-mal mehr kosten als die pflanzlichen Produkte. Fleisch, Eier, Wurst und Käse, wie auch alle übrigen veredelten tierischen Produkte, sind wesentlich teurer als Obst, Gemüse, Kartoffeln und Getreide. Gesunde Ernährung aber bedeutet immer, dass mehr vital- und ballaststoffreiche pflanzliche Produkte gegessen werden als tierische. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass ballaststoffreiche Vollkornprodukte viel besser sättigen und wesentlich länger vorhalten als tierische Produkte, die keine Ballaststoffe enthalten. Weil das so ist und weil sich immer noch zu viele von uns überwiegend von tierischen Produkten ernähren, kommt es sehr häufig zu Mangelerscheinungen. Darauf reagiert die Industrie seit Jahren mit sogenannten Nahrungsergänzungsstoffen, mit denen der amerikanische und europäische Markt inzwischen überschwemmt wird. Diese Nahrungsergänzungsstoffe sind sehr teuer und sollen helfen, Unausgewogenheiten in der Ernährung auszugleichen. Die Industrie investiert viel in die Vermarktung dieser Produkte. Verallgemeinerte wissenschaftliche Erkenntnisse werden zu markanten Werbesprüchen für solche Nahrungsergänzungsstoffe, die uns in Form von bunten Pillen, Kapseln und Tröpfchen angeboten werden. Die Werbesprüche versprechen uns die reinsten Wundermittel, deren Wirkung die totale Gesundheit garantiert. Diese angeblichen Wundermittel aber bestehen oftmals nur aus einem Mix von Vitaminen und Mineralstoffen, die ohne dies in fast allen natürlichen Lebensmitteln reichlich vorhanden sind. In den Nahrungsergänzungsstoffen sind viele dieser oft nur synthetisch hergestellten Vitamine oder Mineralstoffe oft in so hoher Konzentration enthalten, dass sie für unsere Gesundheit wiederum schädliche Auswirkungen haben können. Was aber ist mit den sogenannten bioaktiv- oder sekundären Pflanzenstoffen, die, wie wir heute wissen, ganz entscheidend für unsere Gesundheit sind? Sehr oft fehlen diese Substanzen in den Nahrungsergänzungsstoffen, weil sie noch zu wenig bekannt sind und sich nicht so einfach verkaufsfähig anbieten lassen. Gerade diese hochwirksamen Bioaktivstoffe, die erst in den letzten Jahrzehnten von der Wissenschaft entdeckt wurden, finden wir in ihrer natürlichen Form ausreichend in allen frischen Obst- und Gemüsesorten. Wiederum sehen wir hier, wie sinnvoll es ist, wenn wir daran festhalten, dass alles, was wir für unsere Gesundheit brauchen, vom Schöpfer in seiner umfassenden Weisheit schon längst in die natürlichen Produkte seiner Schöpfung hineingelegt wurde. Wir brauchen nur mehrmals täglich davon zu essen. Wer hingegen zu den von der Industrie angebotenen Nahrungsergänzungsstoffen greift, anstatt Obst und Gemüse und Vollkorn zu essen, der beweist damit nur, wie unnatürlich und verkehrt er sich ernährt. Zudem bringt er seine Verdauungs- und Stoffwechselorgane in eine unnötige Stresssituation. Wenn wir die lebenswichtigen Vitalstoffe in der Form, wie der Schöpfer sie uns im Gemüse, Obst und Getreide anbietet, ablehnen und stattdessen zu künstlich erzeugten Nahrungsergänzungsstoffen greifen, beleidigen wir letztlich den Schöpfer. Denn wir zeigen damit, dass wir den industriell hergestellten Produkten mehr vertrauen als den natürlich gewachsenen. Wer Obst und Gemüse und Getreide jedoch ablehnt und gleichzeitig zu viele denaturierte Produkte isst, wird irgendwann tatsächlich auf Nahrungsergänzungsstoffe angewiesen sein. Genau das ist heute vielfach der Fall. Wer diesen natürlichen Kreislauf zu durchschauen beginnt, kann sich eigentlich nur noch wundern über so viel Arroganz. In diesem Zusammenhang muss auch noch auf eines hingewiesen werden. Es kommt in der Ernährung nicht nur auf die Vitalstoffe selbst an, sondern vor allem auch auf ihr Verhältnis zueinander. Gerade dieses Verhältnis der Vitalstoffe zueinander ist für unsere Gesundheit von entscheidender Bedeutung. In den natürlichen Produkten wie Getreide, Obst und Gemüse sind all diese Stoffe vom Schöpfer in unnachahmlicher Art und Weise aufeinander abgestimmt. Deshalb müsste es selbstverständlich sein, dass wir uns natürlich ernähren. Denn die natürliche Ernährung, so wie der Schöpfer sie geschaffen hat, ist nicht nur das Beste für uns Menschen, sie ist auch das Bekömmlichste und obendrein noch das Preiswerteste. In Band 7 der Reihe Gesund und Fit zum Thema Honig wird das an einem Beispiel deutlich gezeigt. Hier sehen wir, wie im Honig eine Vielfalt von Inhaltsstoffen auf geradezu geniale Art und Weise aufeinander abgestimmt sind und von daher eine einmalige gesundheitsfördernde Wirkung erzielen. Es wird dem Menschen nie gelingen, diese Zusammensetzung in einer derart genialen Abstimmung zu erreichen. Vor allem finden wir in den Produkten der Schöpfung nie eine solche Übertreibung, wie der Mensch sie in den Nahrungsergänzungsstoffen zu sich nimmt. Darin liegt nach neuestem Wissensstand auch die große Gefahr dieser Stoffe. Viele Menschen glauben, dass es hilft, wenn sie viel von einer Substanz zu sich nehmen. Das aber stimmt nicht. Es ist nicht so, dass eine große Menge eines Wirkstoffs auch immer einen großen Nutzen bringt. Im Gegenteil, das kann sogar zu gesundheitlichen Schäden führen. Von daher sollten Vitalstoffe in der Form von Nahrungsergänzungsstoffen, wenn überhaupt, immer nur zeitlich begrenzt und auf ärztliche Verordnung hin genommen werden, nie aber auf Dauer. Entscheidend für einen gesunden und natürlichen Lebensstil ist nicht nur das, was wir essen, sondern auch, wie viel wir von allem essen. Denn jedes Nahrungsmittel, von dem wir zu viel essen, selbst wenn es noch so gesund ist, ist ungesund, weil es einfach zu viel ist. Wir leben nicht um zu essen, sondern wir essen, damit wir leben können. Bereits in den Apokryphen im Buch Sirach, Kapitel 37, Vers 29 steht: Sei nicht übermäßig bei irgendeinem Genuss und stürze dich nicht gierig auf leckere Speisen, denn in vielem Essen nistet Krankheit und die Unmäßigkeit führt zum Erbrechen. Infolge von Unmäßigkeit sind viele zu Tode gekommen. Wer sich aber in Acht nimmt, verlängert sein Leben. Und im Buch der Sprüche, Kapitel 23, Vers 20, lesen wir: Seid nicht unter den Weinsäufern, noch unter denen, die das Fleisch verprassen. Selbst von dem so gesunden Honig sollte man nicht zu viel essen. Davon schreibt der weise König Salomo im Buch der Sprüche, Kapitel 25, Vers 27, wo es heißt: Zu viel Honig essen ist nicht gut. Und in Kapitel 25, Vers 16 lesen wir: Hast du Honig gefunden, iss nur deinen Bedarf, damit du ihn nicht satt wirst und ihn ausspeist. Die Gelehrten des jüdischen Talmuds kannten das Problem des übermäßigen Essens ebenso. Von ihnen stammt der Ausspruch: Es sterben mehr Menschen am Kochtopf als am Hunger. Wir können uns fragen, was die Gelehrten von damals zu unserer heutigen Situation schreiben würden. Immerhin kannten sie unsere übervollen Supermärkte und Kühlschränke noch nicht. In diesem Zusammenhang ist auch die Stelle aus dem Lukasevangelium, Kapitel 21, Vers 34, interessant, wo Jesus Christus im Blick auf die Endzeit sagt: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Diese Stelle spricht ein ganz aktuelles Problem unserer heutigen Zeit an, denn wie jeder von uns weiß, gelten übermäßiges Essen und Trinken wie auch Stress als beste Voraussetzung für Herzbeschwerden. Ein Problem kommt selten allein. Wer zu viel isst, bewegt sich in der Regel nicht mehr so gerne. Er ist müde und meidet deshalb die körperliche Anstrengung, wo immer es geht. Stattdessen sitzt so ein Mensch oft bequem auf der Couch oder im Sessel. Der menschliche Körper aber ist mit seinen über 600 Muskeln und über 200 Knochen auf Bewegung hin angelegt. Die Couch, das Auto oder der Fahrstuhl sind nicht das, was wir für unsere Gesundheit brauchen. Der Weg zwischen Fernsehsessel und Kühlschrank ist zu kurz, um ausreichend für Bewegung zu sorgen. Deshalb können wir an dieser Stelle nur sagen, dass wir zusätzlich zu einer gesunden und natürlichen Ernährung auch tägliche Bewegung an der frischen Luft brauchen. Wer sich gesund und fit halten will, lässt sich davon auch dann nicht abbringen, wenn das Wetter einmal nicht so schön ist. Diese Aufforderung darf nicht missverstanden werden. Niemand von uns muss deshalb nun irgendeine extreme Sportart betreiben. Es geht auch nicht um besondere körperliche Leistungen. Je nach Möglichkeit sollten wir jedoch täglich wandern, Radfahren, Tennis spielen, schwimmen oder ganz natürliche Gartenarbeit verrichten. Wer die ersten Seiten der Bibel aufschlägt, wird merken, dass die Urheimat des Menschen nicht etwa das Büro oder die Fabrik, sondern der Garten war. Gartenarbeit bringt nicht nur wechselnde Klimareize mit sich, sondern trainiert auch unseren Geist. Jeder, der Gartenarbeit praktiziert, wird wissen, welches Mitdenken dabei erforderlich ist. Auch wird bei der abwechslungsreichen Arbeit im Garten mehr oder weniger jeder Muskel aktiviert. Grundsätzlich können wir sagen, dass der Mensch so geschaffen ist, dass er von seiner körperlichen Veranlagung her in der Lage ist, sich seine Nahrung selbst anzubauen. Dabei liegt das Interessante darin, dass dieser eigene Anbau sowohl der Nahrungserzeugung als auch der körperlichen Bewegung dient, die für den menschlichen Organismus wiederum von großer Bedeutung ist. Dagegen haben viele Sportarten den Nachteil, dass nur gewisse Muskelpartien beansprucht und teils auch überstrapaziert werden, während andere zur selben Zeit verkümmern, weil sie nicht in Anspruch genommen werden. Wer sich einer solch einseitigen Belastung aussetzt und sich zudem falsch ernährt, muss damit rechnen, dass sein Körper eines Tages versagt und mit Krankheit darauf reagiert. Aber viele von uns wünschen sich heute den Erfolg ohne Anstrengung. Diese Tendenz finden wir nicht nur im Bereich des Sports, wo mittlerweile sogar Elektroden die körperliche Betätigung ersetzen sollen, sondern insbesondere im Bereich der Schlankheits- und Abspeckungskuren. Kaum eine Illustrierte, in der uns nicht eine neue Schlankheitskur angeboten wird. Diese, oft nicht billigen Kuren, halten in der Regel nicht, was sie versprechen. Vor allem wer anschließend so weiterlebt wie vorher, dessen Funde kommen schneller zurück, als er denkt. Auf Dauer schlank wird dabei nur unser Portemonnaie, nicht aber die Figur des geplagten Menschen. Deshalb bekommt nur der eine richtige und zu seinem Typ passende Figur, der sich fettarm und ballaststoffreich mit Vollwertkost ernährt und für ausreichend Bewegung sorgt. Dafür aber muss niemand von uns hungern. Bewegung allerdings ist notwendig. Wir leben heute in einer Zeit, die uns durch den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt viele Vorteile gebracht hat. Das erleichtert auf der einen Seite unser Leben, auf der anderen Seite erleben wir, wie vieles in unserem Leben komplizierter und immer undurchschaubarer wird. Wer von uns die biblischen Verheißungen kennt, wird darüber nicht überrascht sein. Denn gerade für die Endzeit sind uns in der Bibel katastrophale Verhältnisse vorhergesagt. Verwirrung, Haltlosigkeit und Orientierungsverlust ist das, was wir für diese Zeit zu erwarten haben. In vielerlei Hinsicht spüren wir das bereits heute. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in einem kleinen hessischen Bauerndorf, in dem idealistisch gesinnte junge Landwirte mit dem Anbau von biologischem Getreide aufhorchen ließen. Anfangs war es sehr schwer, die nötigen Abnehmer für ihre Produkte zu finden. Doch das änderte sich in den folgenden Jahren, als immer mehr Hausfrauen von der Qualität des Getreides überzeugt wurden und es kauften. Da man fortan nicht nur zur Erntezeit, sondern das ganze Jahr über Biogetreide anbieten wollte, wurde bei der Genossenschaft ein Getreidesilo angemietet. Die Junglandwirte wählten dafür ein Silo aus dem natürlichen Baustoff Holz, weil ihnen ein Silo aus Plastik oder Beton für das wertvolle Biogetreide nicht angemessen erschien. Dabei verzichteten sie auch bewusst auf eine chemische Reinigung des Silos, weil ihnen die Gefahr von chemischen Rückständen bei dieser Prozedur bewusst war. Deshalb wurde das neu angemietete Holzsilo gründlich mit Pressluft gereinigt und jedes Staubkörnchen aus den Fugen geblasen, bis das gesamte Silo sauber war. Gleich darauf wurde das erste Biogetreide eingelagert. Nun haben wir in Deutschland eine sehr strenge Lebensmittelüberwachung. Also kam nach einigen Monaten der staatliche Lebensmittelkontrolleur und zog routinemäßig eine Getreideprobe. Was nun geschah, damit hatte keiner der Junglandwirte gerechnet. Denn anstatt des erwarteten Lobes wurde wenige Tage danach das Silo plombiert. Das Getreide durfte nicht einmal mehr an Tiere verfüttert werden, sondern musste auf Kosten der Eigentümer innerhalb kürzester Zeit entsorgt werden. Den Schock, den diese Junglandwirte erlebten, kann sich jeder vorstellen. Was war passiert? Bei der Untersuchung im Labor wurde erbgutschädigendes und krebserregendes Aflatoxin gefunden. Ein Pilzgift, das von Schimmelpilzen gebildet wird, die es eigentlich nur in den Tropen gibt. Jetzt war die Frage, wie diese exotische Schimmelpilzart in das Biogetreide der Junglandwirte kommen konnte. Wie Recherchen, die daraufhin angestellt wurden, ergaben, war vor der Einlagerung des Biogetreides im gleichen Silo Mais aus Südamerika gelagert worden. Der Schluss lag also nahe, dass dieser Mais mikroskopisch kleine Pilzsporen in den Fugen des Holzsilos hinterlassen hatte. Nach der Einlagerung erwärmt sich das Getreide auf etwa 30 bis 40 Grad Celsius, ein ganz natürlicher Vorgang, bei dem die letzte Feuchtigkeit verdunstet. Dadurch ergab sich für die giftigen Pilzsporen das entsprechende tropische Kleinklima, in dem sich der Schimmelpilz in kürzester Zeit im ganzen Getreide ausbreiten konnte. An diesem Beispiel wird klar, wie kompliziert und verwirrend vieles in unserer Welt geworden ist, wie wenig wir die Dinge im Griff haben und wie schnell wir mit unserem Wissen am Ende sind. Die Landwirte hatten es mit ihrem Biogetreide besonders gut gemeint. Die Abnehmer des Getreides waren auch davon überzeugt, dass sie allerbestes Biogetreide kauften. Und trotzdem war es ganz anders. Wer hätte das gedacht? Sicher wäre eine chemische Reinigung des Silos trotz des Risikos der Rückstände das kleinere Übel gewesen. Das aber wussten sie erst hinterher. So erleben wir Menschen trotz allem wissenschaftlichen Fortschritt, trotz all unserem Wissen und wie das Beispiel zeigt, trotz gut gemeinter Vorsätze immer wieder Überraschungen. Das kann uns noch ein weiteres Beispiel zeigen. Auf dem Bauernhof, den ich zusammen mit meiner Frau bewirtschaftete, standen an die 120 Obstbäume verschiedener Sorten, die jedes Frühjahr geschnitten und im Herbst geerntet wurden. Da sie nicht als besonderer Wirtschaftszweig galten, wurden sie auch nie gespritzt. Das ging über viele Jahre gut, mit Ausnahme der Sauerkirschen, die bei unserem feuchten Klima immer wieder ein Problem darstellten. Schuld daran war der Monilia-Pilz, der jedes Frühjahr die weiße Blütenpracht der Kirschbäume in ein kümmerlich vertrocknetes Aussehen verwandelte. Um diesen Pilz auf biologischem Wege zu bekämpfen, mussten alle vertrockneten Äste bis aufs lebende Holz zurückgeschnitten werden. Genau das tat ich 3 Jahre hintereinander, bis schließlich nur noch der Stamm mit ein paar kümmerlichen Stümpfen übrig blieb. Aber der Monilia-Pilz kam immer wieder. Und bald blieb uns nur noch, den gesamten Baum abzusägen. Das aber wollte ich nicht, denn wir alle aßen gerne Kirschen. Also entschloss ich mich schweren Herzens, mit der chemischen Keule zuzuschlagen. Ich benutzte dafür ein eher harmloses, schwefelhaltiges Mittel, genau nach Vorschrift dosiert, und spritzte dieses Mittel an einem Abend zu Beginn der Blütezeit. Als das einer meiner Berufskollegen erfuhr, der in einer industriereichen Gegend etwa 180 Kilometer entfernt wohnt, fiel er aus allen Wolken. Dass ich die Kirschen, die wir in der eigenen Familie essen wollten, gespritzt hatte, konnte er absolut nicht verstehen. So etwas würde er nie tun, schließlich wolle er doch keine gespritzten Kirschen. Stattdessen freute er sich immer mehr auf seine biologisch angebauten Kirschen, die er im kommenden Herbst wieder reichlich ernten wollte. Zufällig las ich im Herbst desselben Jahres in einer Zeitschrift der chemischen Industrie von der Dissertation 3 junger Chemiker aus dieser Gegend, in der auch die Kirschen meines Berufskollegen wuchsen. Die Dissertation beschäftigte sich mit den Auswirkungen des sauren Regens auf die Vegetation. Eines ihrer Ergebnisse war, man höre und staune, dass der Schwefelgehalt dieser industriereichen Gegend so hoch lag, dass der Monilia-Pilz aufgrund des sauren Regens, der in dieser Gegend ständig herabfiel, seit einigen Jahren nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Es erübrigt sich die Frage, welche Kirschen wir lieber essen würden. Die, die bis zur Ernte täglich dem sauren, schwefelhaltigen Regen ausgesetzt waren, nach allgemeiner Vorstellung aber als biologisch angebaut gelten, oder die, welche einmal im Jahr in der aufgehenden Blüte mit einem schwefelhaltigen Mittel gespritzt wurden und deshalb als die ungesunden gelten, da sie chemisch behandelt wurden. Wir können uns bemühen, gesundes Essen auf den Tisch zu bringen. Doch letztlich weiß niemand von uns, wie gut und unbedenklich das Essen wirklich ist und wie es sich auf den individuellen Organismus auswirkt. Auch ist es eine Tatsache, dass vieles von dem, was dem einen nicht bekommt, von einem anderen oft unbedenklich genossen werden kann. All das zeigt, wie hilflos, wie begrenzt, wie unvollkommen wir sind und wie wenig wir auf unsere sogenannten Sicherheiten bauen können. Diese menschliche Unvollkommenheit und Begrenztheit, wie auch persönliche Erfahrungen mit Niederlagen in unserem Leben, können aber auch zu einer Chance werden, indem wir erkennen und einsehen, dass wir den einzig Vollkommenen, nämlich Gott, brauchen. Viele Menschen, die heute an Gott glauben, wurden gerade durch schwere Krisen und Demütigungen an die Grenzen ihres Wissens geführt, wo sie bekennen mussten, dass ein Leben ohne Gott am Sinn des Lebens vorbeigeht. Im Brief des Apostel Jakobus, Kapitel 4, Vers 6, lesen wir, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Wer diese Erfahrung gemacht hat, der weiß, wie sehr sich sein Leben nach solch einer Erfahrung zum Positiven hin verändern kann. Wenn sich der unvollkommene Mensch dem einzig vollkommenen Gott anvertraut, gerät er damit in den Schutzraum Gottes, der ihn nach seinen eigenen Worten schützen und helfen möchte. Er kann sich darüber jeden Tag freuen, weil er sich in der Hand Gottes geborgen weiß, der, wie es an vielen Stellen der Bibel geschrieben steht, immer nur das Beste für den Menschen will. Gottes Wort gibt uns aber nicht nur Orientierung, sondern auch ganz praktische Hilfe, um trotz unserer Begrenztheit im Leben zurechtzukommen. Im ersten Brief des Apostel Paulus an Timotheus, Kapitel 4, Vers 4 und 5 lesen wir: Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet. Was aber bedeutet das für unser alltägliches Leben? Nichts anderes, als dass wir uns Mühe geben sollen, für gesundes und rückstandsfreies Essen zu sorgen, soweit es in unserer Verantwortung liegt. Aber unsere Verantwortung hat ihre Grenzen. Deshalb ist es gut, wenn wir uns bewusst sind, dass das Essen, das wir auf den Tisch bringen, trotz allem, auch wenn wir uns noch so darum bemüht haben, nur selten das absolut Richtige sein wird. Kinder des lebendigen Gottes brauchen sich darüber keine Gedanken zu machen, denn sie wissen ihr Leben in Gottes Hand und kennen den Wert des Tischgebetes. Mit einem aufrichtigen Gebet vor dem Essen legen sie bewusst alles in die Hand ihres himmlischen Vaters und bitten damit Gott ganz praktisch, dass er ihr Essen segnet und heiligt, damit es ihrem Körper gut bekommt. Die Hektik der Zeit und der weitgehende Verlust moralischer Werte haben es mit sich gebracht, dass es in vielen Familien kaum noch gemeinsame Mahlzeiten gibt. Stattdessen isst jeder nur noch, wenn er Lust dazu hat. Vielfach holt sich jeder nur noch das aus dem Kühlschrank, was er gerade möchte. Familien dagegen, die noch Wert auf das gemeinsame Tischgebet legen, denen ist auch die gemeinsame Mahlzeit mehr als nur Essen und Trinken. In solchen Familien kommt man am Tisch zusammen und wartet mit dem Essen, bis alle da sind. Damit beginnt gleichsam die innere Sammlung, was gerade in unserer Zeit als eine echte Gelegenheit betrachtet werden muss, um von der Hetze des Alltags Abstand zu gewinnen. Sitzen dann alle am Tisch, beginnen sie mit einem Gebet. Ein solches Tischgebet muss freilich aufrichtig sein. Im Vordergrund dieses Gebetes steht der Dank an den Schöpfer. Dem Dank folgt die Bitte, dass Gott das Essen segnen und heiligen möge. In solch einem Gebet demütigen sich gläubige Menschen freiwillig vor Gott und geben damit zu, dass sie in ihrer Begrenztheit nicht alles im Griff haben. Gleichzeitig geben sie damit Gott die Ehre, indem sie sich ihm anvertrauen und von ihm erwarten, dass er in seiner Vollkommenheit das ausgleicht, was sie in ihrer Unvollkommenheit nicht vermögen. Das allerdings ist ein Vorrecht, das nur Kindern Gottes vorbehalten bleibt, die ein aufrichtiges Tischgebet auch in unserer Zeit noch ernst nehmen. Wer dazu noch vor jeder Mahlzeit einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift liest, darüber nachdenkt und das Wort gegebenenfalls mit ins Gebet nimmt, gibt damit auch seiner Seele die rechte Nahrung. Eine solche Familie wird besonderen Segen erfahren dürfen. Gerade das tägliche Lesen im Wort Gottes ist wichtig. Pflegen wir es nicht, kann es passieren, dass wir uns auch mit unseren Gebeten bald nur noch um uns selbst drehen und mit den täglichen Sorgen des Lebens am Ende nicht mehr fertig werden. Damit dies nicht passiert, brauchen wir die kraftspendenden Impulse aus dem Wort Gottes, die wir täglich besonders gut vor und nach dem gemeinsamen Essen zu uns nehmen können. Wer das praktiziert und auch darüber nachdenkt, wird sehr schnell erkennen, wie sehr gerade das Tischgebet in all diesen Zusammenhängen unserer Gesundheit auf eine ganz besondere Weise dient. Jeder, der sich gesund und natürlich ernährt und auch für genügend Bewegung im Leben sorgt, wird merken, wie positiv sich solcher Lebensstil auf seine Lebensqualität auswirkt. Der Organismus wird leistungsfähiger und gegenüber Krankheiten widerstandsfähiger. Aber der menschliche Körper ist nicht alles. Jeder Mensch hat auch eine lebendige Seele. Und auch für sie müssen wir Sorge tragen. Echte natürliche Gesundheit kommt im Leben eines Menschen erst dann, wenn Leib und Seele richtig ernährt werden. Was nämlich nützt uns ein noch so gut genährter Leib, wenn die Seele gleichzeitig verkümmert? Deshalb ist wahre Gesundheit immer daran geknüpft, dass wir den Menschen nach Leib, Seele und Geist im Blick behalten. Schon vor Jahrzehnten hat uns die wissenschaftliche Forschung darauf aufmerksam gemacht, dass unser Immunsystem weitgehend von einer Harmonie zwischen Leib und Seele abhängig ist. Wo diese Harmonie nicht vorhanden ist, werden auch die günstigen Auswirkungen einer natürlichen und gesunden Ernährung nicht zum Tragen kommen. In diesem Zusammenhang schreibt der König Salomo in den Sprüchen Kapitel 24, Verse 13 und 14, »Iss Honig, denn er ist gut, und Honigseim ist deinem Gaumen süß. Ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Hoffnung, und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Honig als besondere Nahrung für den Leib und Weisheit als Nahrung für die Seele, beides braucht der Mensch. Wo aber finden wir nun diese Nahrung für die Seele? Wiederum ist es der weise König Salomo, der im Buch der Sprüche, Kapitel 9, in den Versen 10 und 11, die treffenden Worte dafür findet, wenn er schreibt, »Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, und Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage, und es mehren sich dir die Jahre des Lebens.« In diesem Sinne können wir sagen, wer gottesfürchtig lebt, der nährt dadurch seine Seele und eröffnet sich zusätzlich eine ganz neue ewige Zukunft. Ihm werden seine Tage auf Erden verlängert und die Hoffnung auf das ewige Leben tut sich auf. Im Matthäusevangelium, Kapitel 4, Vers 4, bringt es Jesus Christus noch einmal auf den Punkt, wenn er eine Stelle aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3, zitiert, wo es heißt, »Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. So wie das Brot lebensnotwendig für den Leib ist, so ist Gottes Wort lebensnotwendig für die Seele.« Im Johannesevangelium, Kapitel 6, wird uns das in einem anderen Zusammenhang noch einmal verdeutlicht, wenn der Herr ausführlich vom Brot des Lebens spricht. »Ich bin das Brot des Lebens«, so sagt Jesus. »Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.« Wenige Verse weiter heißt es noch einmal, »Ich bin das Brot des Lebens«. Das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wer also Jesus Christus als Brot für seine Seele, als Brot zum Leben aufnimmt, wird das wahre Leben kennenlernen. Gleichzeitig wird er auch lernen zu verstehen, was es heißt, sich vom Wort Gottes zu ernähren. Denn durch dieses Wort wird er in das neue ewige Leben hineinwachsen, das weit über das irdische Leben hinausreicht. Dieses neue Leben allerdings bietet Gott nur jenen Menschen an, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Wer das nicht will, der hat das Leben in Ewigkeit verspielt. So lautet zugespitzt die Botschaft des Neuen Testamentes. Es versteht sich von selbst, dass es weitaus tragischer wäre, dieses ewige Leben zu verpassen, als die Folgen einer falschen Ernährung zu tragen. Geht es doch nicht nur um unser zeitlich begrenztes Leben und das Wohlbefinden in diesem Leben, sondern vielmehr um die Frage, was nach dem Tode sein wird und wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Diese entscheidende Frage lässt sich nicht mit noch so gesunder Ernährung lösen. Dazu bedarf es der Annahme des Angebotes Gottes an den Menschen in Jesus Christus. Wer hingegen einen ungesunden Lebensstil führt und sich falsch ernährt, wird sich zwar eines Tages nicht mehr wohlfühlen, möglicherweise auch krank werden und darunter zu leiden haben, vielleicht öfters einen Arzt aufsuchen oder ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Aber alles das beträfe nur sein irdisches Leben. Selbst wenn er schwere Operationen über sich ergehen lassen müsste und letztlich sein Leben daher um einige Jahre verkürzt würde, so wäre das noch immer geringfügiger, als das ewige Leben zu verspielen. Deshalb lautet die Antwort auf die Frage, was wir zusätzlich zu einer gesunden Ernährung in diesem Leben benötigen? Wir brauchen Jesus und das von ihm angebotene Heil für unsere Seele. So sagt Jesus Christus auch im Lukasevangelium Kapitel 12 in den Versen 22 und 23: Seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als nur Nahrung, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Was Jesus hier zum Ausdruck bringen will, ist der Wert des menschlichen Lebens an sich, das zur ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott bestimmt ist. Es ist letztlich dieses Mehr an Leben, um das es geht. Wenn wir gesund leben, das Richtige essen und trinken, so ist das bestimmt von großer Bedeutung, aber es ist nicht alles. In diesem Sinne müssen wir die Worte Jesu verstehen, wenn er im Lukasevangelium Kapitel 12 in den Versen 29 und 30 sagt: Trachtet nicht danach, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Heiden der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Dieser Vers wird oft missverstanden. Viele legen ihn als Freibrief dafür aus, dass sie essen und trinken können, was ihnen schmeckt. Aber so ist dieser Vers nicht gemeint. Wohl aber kann dieser Vers als eine Warnung vor übermäßigen Sorgen verstanden werden. Wir sollen vernünftig essen und trinken und uns ausreichend bewegen, damit unser Körper leistungsfähig und gesund bleibt. Gleichzeitig aber sollen wir uns damit nicht begnügen und uns insbesondere nicht allzu viel Sorgen darüber machen. Denn gesund sein ist nicht alles. Das ewige Leben ist wichtiger als dieses irdische Leben. Das ewige Leben aber kommt aus dem Wort Gottes und dem Heil, das uns nur durch Jesus Christus angeboten wird. Wer diese Grundsätze verstanden hat, der hat den Weg zur Gesundheit für Geist, Seele und Leib erkannt.